Liebe Gemeinde, ich kannte einen alten Pfarrer, der leitete in seinen späten Jahren ein großes Glaubenswerk und er war bekannt für seine glühenden Kollektenreden. Immer wieder gern sagte er diesen Satz: Ihr werdet mir im Himmel nochmal dankbar sein für jede Mark, die ich euch jetzt aus der Tasche ziehe. Und diejenigen, die das hörten, fragten sich natürlich: Was hat der Himmel, was hat meine Ewigkeit damit zu tun, wie ich hier mit meinem Geld umgehe? Genau diese Frage geht Paulus jetzt im ersten Timotheusbrief an, im sechsten Kapitel, in dem wir inzwischen angekommen sind. Immerhin behandeln von den 21 Versen des sechsten Kapitels 8 Verse das Thema Finanzen. Das ist sehr auffällig. Also mehr als ein Drittel. Schon in Apostelgeschichte 20, bei der Abschiedsrede an die Ältesten, hatte Paulus ja das Geld angesprochen. Da hat er gesagt: Ich habe von niemandem Silber oder Geld oder Kleidung begehrt. Ebenfalls im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 3, da sagt er von Unzucht aber und jeder Art von Unreinheit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein. Die Bibel redet also vom Umgang mit Geld genauso offen wie über unser Verhältnis zur Sexualität. Unreinheit, Unzucht und Habsucht. Fehlt nur noch das Thema Alkohol, aber das kam auch im 1. Timotheus schon vor, in Kapitel 3. Der Älteste soll kein Säufer sein, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Steht dort in 1. Timotheus 3, Vers 3. Heute geht's also nun ums Geld, der Christ und sein Geld. Das ist eindeutig das Thema in diesen Versen, die wir vor uns haben. Wenn man einmal anfängt in der ganzen Bibel, dann wird man sehr schnell merken, wie häufig die Fragen von Besitz, Reichtum und Vermögen dort vorkommen. Das ist auffällig. Offensichtlich liegt hier eine starke Herausforderung für unser Leben mit Gott beim Geld. Eben noch in 1. Timotheus 6 hatte Paulus sich mit den falschen Lehrern auseinandergesetzt. Auf die Verse 3 bis 5 werden wir in 2 Wochen nochmal kommen, wenn wir dann den Schlussakkord des 1. Timotheusbriefes behandeln. Die Verse 3 bis 5 passen zu den Versen 20 bis 21, also heute in 14 Tagen. Aber die letzte kritische Bemerkung, die Paulus zu den Irrlehrern in Vers 5 macht, bezieht sich auf ihr Verhältnis zum Geld. Da sagt er nämlich in 1. Timotheus 6, Vers 5 am Ende: Die Irrlehrer meinen, Frömmigkeit sei ein Gewinn, ein Erwerb. Die machen Geschäfte mit ihrer theologischen Agitation. Und Paulus fährt dann fort: Und die Frömmigkeit ist sogar ein großer Gewinn. Klammer auf, nur nicht in dem Sinne, wie die Irrlehrer sich das vorstellen. Das gleiche Wort Gewinn wird bei Paulus jetzt in Vers 6 mit einer übertragenen Bedeutung verwendet. Nicht finanzieller Gewinn, sondern geistlicher Gewinn. Vorausgesetzt, sagt Paulus, dass es zugleich mit Genügsamkeit verbunden ist. Frömmigkeit mit Genügsamkeit. Eine erstaunliche Kombination. Paulus sagt, ein Leben in der Hingabe an Gott ist der größte Gewinn, den ein Mensch haben kann. Ein echter Gewinn. Dabei häuft er nicht unbedingt materielle Reichtümer an. Das kann passieren, muss aber nicht. Sondern diese andere Art von Gewinn, diese wahre Frömmigkeit, ist immer verbunden mit Genügsamkeit. So übersetzt Luther. Da steht im Griechischen das Wort Autarkeia. Hochinteressant, das bedeutet autark, Unabhängigkeit. Genügsamkeit heißt zufrieden, unabhängig von den äußeren Umständen. Das meint Genügsamkeit. Zufriedenheit, unabhängig von den äußeren Umständen. Das bedeutet große innere Freiheit, weil Unabhängigkeit. Und das hat Paulus mit dem gleichen Wort schon in Philipper 4 beschrieben, ab Vers 11. Da sagt er diese berühmten Sätze: Ich habe gelernt, in welchen Umständen ich auch bin, und dann kommt wieder dieses Wort, autark zu sein, selbstgenügsam, zufrieden zu sein, unabhängig von den Umständen. Ich weiß sowohl zu entbehren, fährt er dann fort in Philipper 4, Vers 12, als auch Überfluss zu haben. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles, und das heißt, ich vermag in allen Umständen zufrieden zu sein, durch den, der mich stark macht, nämlich Christus. Also mit anderen Worten, Paulus kann Kaviar genauso genießen wie Linsensuppe. Er kann im Fünf-Sterne-Hotel ebenso souverän übernachten wie bei Mitchristen im Flur auf der Isomatte. Das meint autark, selbstgenügsam unter den verschiedensten Umständen. Das Wort, was Paulus hier in unserem Vers 6 und in Philipper 4 verwendet, steht ja im Lexikon vor allem in einem wirtschaftlichen Zusammenhang. Autark bedeutet wirtschaftlich Selbstversorger, unabhängig. In der stoischen Philosophie bedeutete es, man ist unbewegt durch die äußeren Umstände, diese stoische Ruhe. Und bei Paulus heißt es nicht unbewegt, sondern unabhängig von den äußeren Umständen. Gemeinsam ist Paulus und den Stoikern diese Unbewegtheit, diese Unabhängigkeit. Bloß bei den Stoikern ist es die Quelle der Askese, dass man sich selber gegen alle Regungen versucht, abzusichern, stoisch zu sein, alles zu ertragen. Die Quelle für die Genügsamkeit, für die Autarkie, für die Freiheit, für die Zufriedenheit unter allen Umständen bei Paulus ist eine andere. Es ist die Geborgenheit in Christus. Ich vermag in allen Situationen zufrieden zu sein durch den, der mich mächtig macht, nämlich Christus. Das ist die Quelle der Christen. Und nur wer solche Genügsamkeit hat, nur wer solche Zufriedenheit hat, nur wer unabhängig ist durch Jesus, unabhängig von äußeren Umständen. Klar, bestimmte Umstände gefallen uns besser als andere. Aber wer unabhängig ist von den Umständen, der kann mit seinem materiellen Besitz im Sinne Jesu umgehen. Das heißt, je fester wir bei Jesus geborgen sind, umso freier und souveräner können wir uns auch gegenüber dem Geld verhalten. Umso nüchterner können wir Finanzfragen bewerten. Wir brauchen diese Freiheit von unserem Besitz, dass er uns nicht besitzt, dass wir uns allein auf Jesus verlassen und ihm allein vertrauen. Ich fand dazu eine sehr interessante Begebenheit aus dem 19. Jahrhundert. Ein Leibarzt der Königin Luise von Preußen, Ernst Ludwig Heim, hatte, weil er ärztlich sehr erfolgreich war, viel Geld angehäuft. Und dann verlor er durch einen Bankenkrach um 1810 eine große Geldsumme und war quasi bankrott, als die Bank bankrott ging. Als 60-Jähriger hatte er fast sein ganzes Vermögen verloren, den ganzen Ertrag seiner langen Arbeit. Und er berichtete einem befreundeten Arzt davon, der besucht ihn und fragt ihn dann, na, es ist mir nicht lieb, Sie zu fragen, aber wie haben Sie es denn unter die Füße gekriegt? Und Ernst Ludwig Heim sagte dazu, das schöne Geld, mühsam in 30 Jahren erworben, auf einmal verloren. Es war schlimm. Selbst meine Kranken litten darunter, denn ich war immer zerstreut. Auch zu Hause hatte ich keine Freude mehr. Meine Frau, sonst immer so heiter, ließ selbst bei Tisch, wo der Mensch sich doch erholen soll, den Kopf hängen. Wir saßen stumm einander gegenüber und unsere sonst so fröhlichen Kinder sahen uns schüchtern an. Es war alles verloren. Das Geld war fort und wir hatten mit ihm unsere Zufriedenheit verloren. Ich, armer Erdenwurm, unfähig aus dieser Not herauszukommen, nahm dann meine Zuflucht zu dem allmächtigen Gott. Ich eilte in mein Schlafzimmer, schloss die Tür hinter mir zu und flehte auf meinen Knien inbrünstig, dass der Herr mir doch Kraft und Mut und Freude und Ruhe zurückgäbe. Und der Herr sprach zu mir in meinem Herzen, Heim, du bist eines armen Predigers Sohn. Und ich habe dich gesegnet in deinem Beruf wie in deinem Hause, sodass du ein gemachter Mann bist. Eine Reihe von Jahren habe ich dich spielen lassen mit dem vielen Geld, das du nun verloren hast. Nun, Heim, sei kein dummer Junge und hör auf zu winseln, sonst komme ich dir noch ganz anders. Ich habe die Schlüssel zu allen Geldkästen und ich kann dir den Verlust hinlänglich ersetzen. Darum sei wieder guten Muts und gib mir deine Hand drauf, dass du wieder fröhlich in deinem Beruf leben willst. Das habe ich dem Herrn dann auch versprochen und gelobt. Und seitdem sind wir wieder froh und dankbar. Ich habe die Sache unter meinen Füßen. Und jetzt lassen Sie uns von etwas anderem reden. Das meint Autarkie, dass er sagt, ich habe es vom Herrn bekommen. Und jetzt hat der Herr diese Tür verschlossen. Und ist auch gut. Ist auch gut. Er weiß, was ich brauche. Und er wird mir das geben, mir und meiner Familie. Und dann war er wieder froh und frei, obwohl sich an seinen finanziellen Umständen noch überhaupt nichts geändert hatte. Das meint Autarkeia. Zufriedenheit unabhängig von den Umständen. Und wenn Gott uns das schenkt, dann können wir wirklich auch an die Geldfragen gelassen herangehen. Und davon redet Paulus dann in den nächsten Versen. Also Vers 6, die Voraussetzung, die Frömmigkeit ist ein großer Gewinn für den, der diese Autarkeia hat, diese Unabhängigkeit. Und jetzt nennt Paulus uns einige Basissätze für christliche Finanzverwaltung. Basissätze für christliche Finanzverwaltung. Und die wollen wir uns Schritt für Schritt angucken. Erster Basissatz, Geld hat keine aufbauende Kraft. Geld hat keine aufbauende Kraft in sich selbst. Vers 7. Wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Geld kann uns nichts von bleibendem Wert schenken. Es kann uns nicht erhalten, es kann uns nicht heil machen, sondern es zerrinnt uns früher oder später wieder zwischen den Fingern. Diese grundlegende Einsicht hat schon Hiob formuliert. Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, Hiob 1,21, und ich werde auch nackt wieder dahin fahren. Als eine reiche Lady beerdigt wurde, da fragten viele Neugierige den Pastor, wie viel hat sie denn hinterlassen? Sie dachten, er kannte ihr Testament und er antwortet schlicht alles. Wie viel hat sie hinterlassen? Alles. Sie musste alles zurücklassen. Der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und für seinen Besitzer hat Geld keinen bleibenden Wert. Es hat keine eigene aufbauende Kraft, die in irgendeiner Weise bleiben würde. Was am Ende bleibt, ist ein Haufen Erde mit ein paar Kränzen drauf. Bei dem einen ein paar mehr, bei dem anderen ein paar weniger. Und diese einfache Tatsache, die keiner bestreiten kann, beweist die Machtlosigkeit des Geldes. Wir haben nichts hineingebracht in die Welt und werden auch nichts wieder hinausbringen, sagt Paulus, aus dieser Welt. Die entscheidenden Probleme können nie mit Geld gelöst werden. Keine einzige brennende Frage kann mit Geld letztlich beantwortet werden. Geld ist ganz hilfreich, mit Geld kann man auch Ordentliches machen, werden wir auch noch sehen, aber es löst keine wirklichen Probleme, es ist machtlos. Zugegeben, manchmal kann Geld das Leben erleichtern. Aber nicht mal in dieser Welt kann Geld glücklich machen. Das haben viele bezeugt, die sehr viel Geld hatten. John D. Rockefeller zum Beispiel hat gesagt, ich habe Millionen über Millionen gemacht, aber sie haben mir kein Glück gebracht. Der ärmste Mann, den ich kenne, ist der Mann, der nichts als Geld hat. Und Henry Ford, der große Konzernchef, soll gesagt haben, I was happier doing mechanics work. Ich war glücklicher noch damals, als ich als Mechaniker gearbeitet habe. Und John Jacob Astor, ein Multimillionär, bezeichnete sich selbst als the most miserable man on earth, also den erbärmlichsten, elendsten, ärmlichsten Mann auf der Erde, könnte man auch sagen. Geld hat keine eigene aufbauende Kraft. Und dennoch scheint dieser Aberglaube tief in uns Menschen drin zu stecken. Dass wir sagen, wenn du erstmal genug Geld hast, dann bist du im Leben einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Denken wir doch manchmal. Und es ist auffällig, wie häufig die Bibel dieses Thema behandelt, weil das offensichtlich nötig ist, weil dieser Irrtum offensichtlich so in uns drin steckt. Und dabei wird beides deutlich, die trügerischen Hoffnungen, die wir Menschen mit Wohlstand verbinden und die traurige, schonungslose Wirklichkeit. Nehmen Sie zum Beispiel das Gleichnis vom reichen Kornbauern, Lukas 12, 16 bis 21, der nun seine Scheuern voll hat und glaubt, damit hätte er seine Zukunft abgesichert. Und der Herr sagt, du nahe noch diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was nützt dir dann dein ganzer Reichtum? Oder Prediger 5, Vers 9, im Alten Testament, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt und wer den Reichtum liebt, wird des Ertrages nicht satt. Auch das ist Nichtigkeit. Oder Sprüche 11, Vers 28, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Sprüche 11, Vers 28. Oder Psalm 49, ab Vers 17, lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird, denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen. Also lass es dich nicht anfechten, wenn dein Feind reich wird. Zum Beispiel, er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen. Und es klingt uns allen noch das Wort des Herrn Jesus im Mund. Was nütze es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Markus 8, Vers 36. Das ist das eine. Gott warnt uns davor, das Geld zu überschätzen und dann falschen Zielen nachzulaufen. Geld hat keine aufbauende Kraft. Das ist der erste Basissatz. Allerdings, ganz ohne Besitz sollen wir möglichst auch nicht sein. Das ist das Zweite. Geld ist Mittel zum Zweck. Das ist das Zweite. Geld ist Mittel zum Zweck. Das ist, wenn Sie so wollen, der Sinn des Geldes, was Paulus in Vers 8 hier beschreibt. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Nahrung und Kleider. Geld ist Mittel zum Zweck. Wir brauchen keinen Luxus, aber es ist gut, wenn wir eine Grundversorgung haben. Und Nahrung steht hier für Essen und Kleidung, da steht eigentlich wörtlich Bedeckung. Und das meint sowohl die Kleidung, die wir am Leibe tragen, als auch das Dach über dem Kopf. Das ist eigentlich der Sinn. Geld ist Mittel zum Zweck. Vers 8, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran Genüge lassen. Und der Zusammenhang zeigt ganz deutlich, dass Paulus hier kein asketisches Ideal vertritt, also keine Armutstheologie. Das, was Paulus hier beschreibt, ist nicht das Maximum. Dass er sagt, wenn du mehr hast als Kleidung und ein Dach über dem Kopf, dann ist das Sünde und Völlerei. Das sagt er nicht. Sondern er beschreibt hier das Minimum, das ein Mensch braucht. Er beschreibt hier nicht das Maximum, sondern das Minimum in Vers 8. Das ausreicht zur Zufriedenheit. Wenn du das hast, dann kannst du eigentlich zufrieden sein, sagt er. Nahrung und Bedeckung. Bedeckung durch Kleidung, Bedeckung durch ein Dach über dem Kopf. Und wie viele wären froh, wenn sie das hätten? Und Paulus warnt uns hier schlicht vor falschen Prioritäten. Er warnt uns vor Energieverschwendung an unwichtigen Stellen. Dass wir dem Gelde hinterherlaufen und dass uns das umtreibt. Und dass uns das ablenkt von anderen, von wichtigeren Dingen, denen wir uns zuwenden, denen wir uns widmen sollen. Geld ist Mittel zum Zweck. Paulus mahnt uns zu einem nüchternen Lebensstil, bei dem wir unsere Zeit, unsere Gedanken, unsere Kraftreserven zielgerichtet für die Dinge einsetzen, die wirklich wichtig sind. Geld ist kein Selbstzweck, Geld ist höchstens Mittel zum Zweck. Bei manchen Christen gehört es zum Beruf, gewinnbringend mit Geld umzugehen. Dagegen schreibt Paulus hier nichts. Ja, die erste Christin, von der wir in Europa erfahren, Lydia, war eine Geschäftsfrau. Ein Christ kann auch als Anlageberater oder Bankdirektor oder Firmenchef tätig sein, wenn er Gott gehorcht. Das Beispiel, was in Deutschland zurzeit immer wieder gebracht wird, ist das von der Familie Deichmann. Er ist Vater Deichmann und seit 1999 hat dann sein Sohn Heinrich Deichmann das Familienunternehmen übernommen. 100 Jahre bestehen sie jetzt, etwa 30.000 Mitarbeiter in fast 3.000 Filialen in 21 Ländern mit einem Umsatz von nahezu 4 Milliarden. Europas größter Schuh-Einzelhändler, Deichmann. Und Heinrich Deichmann sagt, wir wollen weiter wachsen, wir planen pro Jahr 250 neue Verkaufsstellen. Aber was treibt ihn? Seine Antwort, vom Glauben her, beziehe ich meine Werte und meine Ziele. Das ist für mich die entscheidende Lebensgrundlage. Für mich als Unternehmer bedeutet das, sagt Heinrich Deichmann, dass ich nicht kurzfristige Gewinnmaximierung um jeden Preis anstrebe. Ich möchte, dass unser Unternehmen den Menschen dient. Zitat Ende. Und Deichmann macht immer wieder deutlich, dass er Jesus Christus folgt und dass er ihm dient. Er unterstützt auch viele missionarische Projekte, auch eines der Projekte, etwa die Professor Weise, den viele von Ihnen kennen, im Ausland organisiert. Also, hier ist ein großer Unternehmer, der erfolgreich seine Filialen baut in der ganzen Welt. Und er sagt, ich tue das, um den Menschen zu dienen und meint damit auch Gott zu dienen. Und ich beziehe meine Orientierung von Gott. Jeder Christ muss sich fragen, was bedeutet mir mein Geld? Wie gehe ich damit um? Wofür setze ich ein, was ich habe? Und Jesus hat diesen Kernpunkt, auf den es ankommt, diesen Casus Knaxus, wie wir sagen, unmissverständlich formuliert in dem Text, den Bruder Otto uns vorhin vorgelesen hat. Hänge dein Herz nicht an das Geld. Darum geht es. Matthäus 6. Häng dich nicht an vergängliche Schätze. Lass nicht zu, dass dein Geld dein Schatz wird. Darum geht es. Woran hängt dein Herz? Das ist die Frage. Und schon im Psalm 62, Vers 11 steht, fällt euch Reichtum zu? Klammer auf, könnte man sagen, dann freut euch drüber, Klammer zu. Und dann geht es weiter. Hängt euer Herz nicht daran. Das heißt, geht richtig damit um. Bleibt frei von der Macht dieses Reichtums. Bleibt autark, zufrieden, allein, weil ihr Jesus vertraut. Und in Matthäus 6, Vers 24 sagt unser Herr dann noch, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann Gott dienen und dem Geld. Woran hängst du dein Herz? Das Geld ist es nicht wert, unser eigentlicher Schatz zu werden. Das Geld ist nie Selbstzweck. Denken Sie an Dagobert Duck aus den Mickey-Maus-Heften, ne? Der einen Swimmingpool mit Geld füllte und vom Sprungbrett in sein Geld sprang. und der darin seine Lebensfreude gewann. Er warf das Geld in die Höhe und er ergötzte sich an den Talern, die ihm doch nichts brachten. Nein, Geld ist nie Selbstzweck. Geld ist immer nur Mittel zum Zweck. Das macht Paulus uns hier deutlich. Wir wissen, dass das wahr ist, was Jesus sagt. Aber auch wir Christen sind immer wieder versucht, vom Geld gefangen zu werden. Und darum erinnert uns Paulus an eine Falle, vor der wir uns in Acht nehmen sollen. Das ist der dritte Basissatz. Also erstens, Geld hat keine aufbauende Kraft. Zweitens, Geld ist Mittel zum Zweck. Drittens, Geld kann süchtig machen. Geld kann süchtig machen. Das sind die Verse 9 bis 10. Denn die reich werden wollen, schreibt Paulus, die fallen in Versuchung und in Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und sie machen sich selbst viel Schmerzen. Eine erschreckende Bilanz. Geld kann süchtig machen. Geld, sagt Paulus, kann eine gefährliche Eigendynamik entwickeln, wenn man einmal auf den Geschmack gekommen ist. Und Paulus beschreibt hier eine innere Haltung, die viele Menschen umtreibt. Und es war offensichtlich in der Gemeinde nötig, das zu sagen. Er sagt, Vers 9, die reich sein wollen. Er spricht in Vers 10 von der Geldgier, der einige verfallen sind. Luther hat übersetzt, danach hat einige gelüstet. Ja, die haben eine tropfende Zunge, wenn sie dann nur an Geld denken. Im Griechischen steht da der Begriff Philarguria, Liebe zum Silber. Man entwickelt ein geradezu persönliches Liebesverhältnis zu seinem Besitz. Das ist hier gemeint. Reichtum als Lebensziel, als vermeintliche Lebenserfüllung. So wird es uns ja in der Werbung vorgeführt. Was macht mich glücklich? Mein Auto, mein Haus, meine Yacht. Mein Sparbuch. Je nach Größe. Habsucht. So wird es uns schon in der Bibel vorgeführt. Achans Habsucht, als er sich an der Beute Israels bereichern will. In Josua 7. Judas Habsucht, der im Jüngerkreis mitmarschierte und sich möglicherweise aus der Kasse bediente. Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, die einen Teil dessen, was sie angaben für die Gemeinde, zugunsten der Gemeinde verkauft zu haben, dann doch wieder in die eigene Tasche steckten, ohne dass es jemand wissen sollte. Und Paulus stellt hier ein rotes Warnlämpchen auf und sagt, Leute, ihr bringt euch in Gefahr. Die Geldgierigen fallen hinein, sagt er, in Versuchung und Verstrickung. Das ist eine Schlinge. Der Teufel stellt Fallen. Er fängt die Geldverliebten in Materialismus und in moralischen Kompromissen. Er lähmt und erstickt ihren Dienst für Gott. Das ist hier gemeint. In Versuchung und Verstrickung. Und weiter, sie fallen in viele unvernünftige und schädliche Begierden, steht hier in Vers 9. Viele törichte und schädliche Begierden. Das heißt, die Geldgier zeugt viele Folgesünden. Zum Beispiel weitere Geldgier. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche still. Das wird wie eine Droge, wie eine Sucht. Und es gebiert so viele andere Sünden, die dann daraus folgen. Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Sagt Prediger 5, Vers 9. Und dann schreibt Paulus weiter, diese Begierden versenken die Menschen in Verderben und Verdammnis. Das hat Folgen. Das Sprichwort sagt ja, er schwimmt im Geld. Paulus würde hier eher sagen, er geht im Geld unter. Er schwimmt nicht im Geld, er geht im Geld unter. Das ist die Gefahr. Und das Wort für Verdammnis, was hier steht, Apoleia, das hat einen ganz engen Zusammenhang mit der Hölle. Also da steht jemand in Gefahr, dieses Geld ernster zu nehmen als Gott und nicht wirklich zum Glauben durchzudringen. Und das wird dann in Vers 10 weiter entfaltet, wo Paulus sagt, einige sind vom Glauben abgeirrt. Sie haben scheinbar gut mit Jesus angefangen. Sie haben den Herrn und sein Wort kennengelernt. Aber sie sind nicht wirklich durchgedrungen, so wie der reiche Jüngling. Denn er hatte viele Güter. Und als es um die Frage ging, wem gehört dein Herz, da hat er sich entschieden dafür, nichts wegzugeben. Aber es ging ja gar nicht um die Größe seines Besitzes, es ging um die Ausrichtung seines Herzens und sein Geld war ihm wichtiger als Jesus. Und deswegen konnte er ihm nicht folgen und wollte ihm nicht folgen. Sie irren ab vom Glauben und die Folge sind unendliche Trauer und Schmerz. Sie durchbohren sich selbst mit vielen Schmerzen, sagt Paulus. Dahin führt Geldsucht, dahin führt Geldgier. Sie dringen nicht durch zum Glauben. Aber auch wenn jemand wirklich Christ ist, kann das Geld noch zu einer Gefahr werden, weil wer nach Geld giert, so ziemlich alles versuchen wird, mehr Geld zu kriegen. Immer mehr. Und die Leitfrage ist dann in bestimmten Situationen nicht, was will Jesus von mir, was sagen die Gebote Gottes, was würde jetzt meinem Nächsten dienen, was würde dem Prinzip der Liebe entsprechen, das Gott uns gegeben hat, sondern die Frage wird lauten, wie bekomme ich möglichst viel Geld aus dieser Situation heraus? Wie mache ich den größten Gewinn? Und schon der Herr Jesus hat den Finger in diese Wunde gelegt, man kann nicht mit gleichem Ernst und nicht mit gleicher Hingabe beide Ziele gleichzeitig verfolgen. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Niemand. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Matthäus 6, Vers 24. Und die Bibel berichtet nicht nur von dem reichen Jüngling, der traurig wegging, weil er viele Güter hatte und sie nicht loslassen wollte, sondern die Bibel berichtet auch bei diesem dritten Ackerfeld, wo die Scheinbekehrungen beschrieben werden. Matthäus 13 oder Lukas 8. Da berichtet Jesus von diesem Ackerfeld, da wird der Same eingesät, aber die Dornen gehen mit auf und ersticken ihn. Ersticken das geistliche Leben, das da scheinbar zu wachsen beginnt. Und dann sagt unser Herr, die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort. Das ist hier gemeint, Lebensgefahr. Und darum ist das Geld, genauer gesagt die Geldgier, so gefährlich, weil sie nach uns greift, weil sie uns beherrschen will. Paulus dämonisiert das Geld nicht. Das Geld an sich ist nicht das Problem. Wollen Sie sich erleichtern, geben Sie es ruhig her. Sie haben keine Angst davor. Pecunia non olet. Geld stinkt auch nicht. Aber das Problem ist die Tücke unseres Herzens. Das ist das Problem. Unser natürlicher Egoismus, unser Geiz, unser Neid, unsere Habsucht, die unser Verhältnis zum Geld bestimmen. Das macht die Sache so explosiv. Und Paulus fasst diese Neigung schließlich in einem einzigen Merksatz zusammen, Vers 10, Geldgier ist eine Wurzel aller möglichen Arten von bösen Dingen. So heißt es da wörtlich. Geldgier ist eine Wurzel aller möglichen Arten von bösen Dingen. Daraus wurde dann der bekannte Volksspruch, Geld ist die Wurzel allen Übels. Das ist nun übermäßig vereinfacht. Hier sollte man lieber sagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Denn Paulus differenziert das doch mehr. Er sagt nicht Geld, sondern Geldgier. Und er sagt auch nicht, ist die Wurzel, sondern ist eine Wurzel. Und er sagt auch nicht allen Übels, sondern eine Wurzel von vielen verschiedenen bösen Dingen. Also Geldgier ist nicht die einzige Ursache, auf die alle Gemeinheiten der Welt zurückgeführt werden können, aber Geld ist eine ernstzunehmende Geldgier, Geldliebe, Geldsucht ist eine ernstzunehmende Ursache von vielen Übeln in dieser Welt. Das macht Paulus deutlich und das dürfte auch schnell einleuchten. Wir können doch eine ganze Liste aufstellen, was alles durch Geldgier motiviert ist. Wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir ins Fernsehen gucken, wenn wir vielleicht auch nur in unser eigenes Herz hineingucken. Rücksichtslosigkeit, Treuebruch, Verrat. Alles durch Geldgier motiviert. Keine Zeit für die Familie, keine Zeit für die Gemeinde, wenig Zeit für Gott. Gewaltanwendung, Mord, Totschlag, Betrug, Täuschung. Alles Folgesünden. Wenn wir hinter dem Gelde her sind und es uns zu wichtig wird. Geld kann auch einen echten Christen in Gefahr bringen. Und es gibt genügend Fälle, wo einer sehr schmerzliche Wege gehen musste, bis der Herr ihn von seiner Geldgier geheilt hatte. Und deswegen gilt hier, wehret den Anfängen. Wenn du merkst, dass das Geld nach dir greift, wenn du merkst, dass du ständig mit deinen Gedanken darum kreist, wenn du merkst, dass es für dich eine Bedeutung bekommt, die ihm eigentlich nicht angemessen ist. Wenn du merkst, dass es deine Gedanken dauerhaft beschäftigt, dann gib das ab an Gott und sag, Herr, hilf mir wirklich mit diesem nötigen Abstand, mit dieser Autarkie, dem Geld gegenüberzustehen. Bewahre mich davor, zum Sklaven des Geldes zu werden. Bin ich wirklich autark? Das ist die Frage. Stell dir vor, morgen kommt eine große Inflation. Und dein ganzes Erspartes ist weg. Stell dir vor, du musst aus deinem großen Haus in eine kleine Wohnung ziehen. Stell dir vor, dein Erbe wird dir aus irgendwelchen Gründen entwendet. Stell dir vor, deine Konten werden geplündert, sei es durch Inflation oder andere Dinge. Was dann? Sitzt du dann nächsten Sonntag hier wieder fröhlich und glücklich auf deinem Stuhl oder bricht dann alles zusammen? Geld hat keine aufbauende Kraft. Geld ist Mittel zum Zweck. Geld kann süchtig machen. Das gilt für den, der meint, immer zu wenig Geld zu haben. Das gilt aber auch für den, der übermäßig viel davon besitzt. Und darum wendet sich Paulus zum Schluss in den Versen 17 bis 19 nach einem Zwischenschritt, über den wir nächsten Sonntag predigen werden, wendet sich Paulus in den Versen 17 bis 19 nochmal ausdrücklich an die sogenannten Wohlhabenden. Da sagt er den Reichen in dieser Welt, Timotheus, die zur Gemeinde gehören, denen musst du auch was Spezielles sagen. Den Reichen in dieser Welt. Und das ist unser vierter Basissatz. Also der dritte Basissatz war, Geld kann süchtig machen. Der vierte Basissatz lautet, Geld kann kurzsichtig machen. Geld kann kurzsichtig machen. Dass du dich auf Sachen verlässt, die nicht durchtragen. Vers 17a. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Geld kann kurzsichtig machen. Hoffen auf unsicheren Reichtum. Das ist eine fatale Selbsttäuschung, zu der uns Geldbesitz und ein gewisser Reichtum oder ein gewisser Wohlstand auch verleiten können. Und Paulus sagt, in der jetzigen, das heißt in der vergänglichen Welt, die jetzt reich sind, die Christen, denen gebiete, dass sie nicht hochmütig sein sollen und dass sie nicht ihre Hoffnung auf diese Unsicherheit des Reichtums setzen sollen, sondern allein auf Gott, der uns alles reichlich zum Genuss gewährt. Schauen Sie mal, interessante Einzelinformationen stecken in diesem Vers. Es gab offensichtlich Reiche in der Gemeinde. Und ihr Reichtum galt nicht als unfein. Das wird nicht angeprangert, weil sie reich sind, dass das falsch wäre. Nach dem Motto, da muss ja irgendwas was schief sein, wenn die so viel Geld haben. Überhaupt nicht. Es gibt keinen Klassenkampf in der Gemeinde Jesu. Das ist eine gute Gabe Gottes. Paulus redet davon, dass sie das auch reichlich genießen dürfen. Sie dürfen sich darüber freuen. Sie dürfen damit auch locker umgehen. Also verantwortungsbewusst. Aber sie müssen sich nicht jeden Tag dafür entschuldigen, dass sie so viel Geld auf ihrem Konto haben. Sie dürfen das gern und dankbar aus Gottes Händen annehmen. Sie sollen keinen ausschweifenden Lebensstil pflegen, aber sie müssen auch nicht Asketen werden. Das sagt Paulus gerade im 1. Timotheusbrief ganz ausdrücklich. Sie dürfen genießen, was Gott ihnen schenkt. Wir alle dürfen genießen. Kein Klassenkampf, weder von unten nach oben noch von oben nach unten. Allerdings auch die Reichen in der Gemeinde werden genauso direkt und kritisch angesprochen wie die Ärmeren. Die müssen sich genauso einfügen. Den Reichen gebiete, sagt Paulus zu Timotheus, auch den Reichen gebiete. Das war für Timotheus bestimmt nicht ganz einfach. Er war wahrscheinlich jünger als die meisten. Er war mit ziemlicher Sicherheit ärmer als die meisten von den Reichen. Und er wurde möglicherweise von einigen auch bezahlt. Die haben für sein Gehalt mit ihr Geld hingelegt. Und trotzdem soll er ihnen im Namen Gottes gebieten. Das war seine geistliche Pflicht. Und die Autorität dafür lag in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hatte, in der Wahrheit, die Gott ihm treuhänderisch anvertraut hat. Darum muss der relativ junge und relativ unvermögende Timotheus den älteren und reicheren im Namen Gottes bestimmte Dinge auch sagen. Er muss das Alter achten, er muss die Höflichkeit wahren, er muss falschen Anstoß vermeiden, er hat jeden klassenkämpferischen Zungenschlag zu unterlassen, aber er muss in der Sache klar gebieten. Und das heißt hier konkret, Timotheus muss erstmal warnen vor einem kurzsichtigen, diesseits verhafteten Umgang mit Reichtum. Das ist dieser vierte Basissatz. Geld kann kurzsichtig machen, muss er sagen. Geld kann uns täuschen, Geld kann uns in eine trügerische Sicherheit wiegen. Und das geschieht durch zwei Gefahren, denen ein Reicher aufgrund seines Reichtums ausgesetzt ist. Die eine Gefahr ist der Hochmut und die andere Gefahr ist ein naives Geldvertrauen. Paulus sagt hier in Vers 17, dass sie nicht stolz seien und nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. Also Hochmut, Stolz, das heißt, man erwartet eine Vorzugsbehandlung, man erwartet vielleicht eine besondere Ehrerbietung und Aufmerksamkeit, weil man meint, besonders viel Geld zu haben. Weil man vielleicht auch besonders viel spendet. Vielleicht erwartet man möglicherweise eine gewisse großzügige Behandlung in bestimmten Fragen. Und dagegen steht der biblische Grundsatz, es gilt kein Ansehen der Person. Jakobus 2 etwa oder Galater 3,28. Allen in der Gemeinde gilt der gleiche Respekt. Das macht die Bibel immer wieder klar. Die gleiche Achtung, das gleiche Ansehen. unabhängig davon, wie viel Reichtum sie haben, unabhängig davon, wie viel Bildung sie haben, unabhängig davon, welchen Alters und welchen Geschlechts, es gilt allen der gleiche Respekt. Es ist allen mit der gleichen Ehrerbietung, mit der gleichen Höflichkeit, mit dem gleichen Zuvorkommen zu begegnen. Allen. Alle Christen sind Kinder des Königs und mehr gibt es nicht. Mehr als Königskinder können wir nicht sein. Mehr als göttlicher Adel ist nicht möglich. Und das schenkt Jesus allen, allen, die zu ihm gehören. Also allen der gleiche Respekt. Und der Hochmut der Reichen kann darin bestehen, dass sie innerlich, vielleicht ohne, dass sie es merken, auf andere herabsehen. Und sagen, naja, vielleicht haben die sich nicht so angestrengt wie ich. Oder dass sie in die Versuchung kommen, das Geld als Machtmittel einzusetzen. Nach dem Motto, wer die Musik bezahlt, kann wohl auch bestimmen, was gespielt wird. Also wenn ich meine hohe Spende schon überweise, dann habe ich deshalb auch mehr Mitspracherecht als andere. Das wird kaum jemand so offen sagen, aber wie leicht schleichen sich solche Gedanken ein. Also wenn ich das Gehalt von Timotheus schon mittrage, dann hat er mir gegenüber gefälligst etwas vorsichtiger aufzutreten. Und dann hat er meine Sünde bitte etwas mehr zu bemänteln als die andere. Hochmut des Reichtums, er kann kurzsichtig machen. Es gibt aber auch die Gefahr des Hochmuts durch Armut. Dass jemand meint, er sei Gott schon näher, nur weil er weniger Geld hätte. Und dass er sich dem Reichen moralisch überlegen fühlt, nur weil es dem besser geht. Das ist auch eine Form des Hochmuts und das ist genauso Sünde. Aber auch der Hochmut des Reichtums kann kurzsichtig machen. Und der hat einen Zwillingsbruder und das ist Geldvertrauen, wovon Paulus hier spricht. Er nennt das Hoffen auf den unsicheren Reichtum. Hier klingt das Gleichnis vom reichen Kornbauern wieder durch. Ne? Was für eine Narretei, würde Jesus sagen. Der Kerl hat seine Scheuern voll und morgen ist er tot. Und das ist ein warnendes Beispiel. Der Reiche steht oft in der Gefahr, die Gabe und den Geber zu verwechseln. Auf die Gabe zu hoffen, anstatt auf den Geber. Auf das Geld zu hoffen, anstatt auf Gott. Das ist eine große Gefahr. Im Hinblick auf die Finanzen hat der Arme diese Versuchung nicht. Also ein leeres Konto ist nicht halb so verführerisch wie ein volles Konto in dieser Hinsicht. Ist doch klar. Und diese Verwechslung von Geber und Gabe macht kurzsichtig, sagt Paulus. Weil unsere Hoffnung auf Geld am Ende immer betrogen wird. Immer betrogen. Man wähnt sich auf der sicheren Seite und steht doch mit einem Bein in der Verlorenheit. Man hält sich für klug und bekommt doch von Jesus die Narrenkappe aufgesetzt. Und darum prägt Paulus hier dieses interessante Wortpaar. Er spricht von der Unsicherheit des Reichtums. Nicht von der Sicherheit des Reichtums, sondern gerade von der Unsicherheit des Reichtums. Und das ist der heilsame Dienst, liebe Gemeinde, den uns Wirtschaftskrisen leisten. Wenn die Börsen rauf und runter gehen wie die Achterbahn, sie führen uns die Unsicherheit des Geldes vor Augen. Das ist geistlich ausgesprochen lehrreich, wenn der DAX solche Sprünge macht. Und diese Wahrheit soll Timotheus wachhalten. Er muss eindeutig sein gegenüber jedermann. Und er darf doch nicht undifferenziert das Kind mit dem Bade ausschütten. Und darum endet Paulus schließlich nicht mit der Warnung vor dem Geld. Das steht hier nicht am Schluss. Paulus endet nicht mit einer verkrampften Reichenschelte, sondern er sagt am Ende nicht nur den Reichen, letztlich allen Christen, wie wir mit unserem Geld richtig umgehen sollen. Und das ist der fünfte und letzte Basissatz. Geld soll fröhlich zur Ehre Gottes benutzt werden. Das ist das fünfte. Geld soll fröhlich zur Ehre Gottes benutzt werden. Und das Wort fröhlich ist nicht zufällig gewählt. In 2. Korinther 9, Vers 7 schreibt Paulus, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das geschieht nicht verkrampft, nicht, naja, okay, dann gehen wir nochmal einen Schein raus. Nicht verschämt, sondern fröhlich. Weil man weiß, Gott hat mir so viel geschenkt. Und diese Fröhlichkeit beginnt damit, dass Paulus die Reichen daran erinnert, wem sie ihren Wohlstand denn verdanken. Das steht doch am Ende hier von Vers 17. Auf Gott sollen sie vertrauen, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Das ist ganz unverkrampft. Was du hast, wenn es ehrlich erworben ist, hast du von Gott letztlich. Und er hat es dir gern gegeben und du darfst dich darüber freuen und du darfst jetzt überlegen, wie kann ich im Sinne Gottes richtig damit umgehen? Fröhlich zur Ehre Gottes benutzen. Ich erinnere mich an einen alten Unternehmer im Siegerland, ist inzwischen schon beim Herrn. Ich hatte damals in einem Gemeinschaftsverband, zu dem er gehörte, Vorträge zu halten in der Hammerhütte. Und in der Mittagspause dieser großen Konferenz war ich dann bei ihm eingeladen. Und er wollte seinem Referenten dann auch noch ein bisschen Ruhe verschaffen. Dann fuhr er da an so auf die Anhöhen von Siegen in seine schöne Villa. Und ich konnte mich dann in dem Musikzimmer auf den zweiten Vortrag noch ein bisschen einstimmen, mich ausruhen. Ein wunderschönes Ambiente mit einem herrlichen Blick auf eine wunderschöne Landschaft dort. Und das alles hat er fröhlich und gern und selbstverständlich genossen. Er hat eine solche Liebe ausgestrahlt. Er war so demütig, so bescheiden. Er hat mich so ermutigt für meinen Dienst. Es war das, was Paulus sagt. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Man merkte diesem Mann an, dass ihm Christus über alles ging. Und er hat in bestimmten Situationen auch mutige öffentliche Stellungnahmen abgegeben, selbst wenn das seinem Unternehmen hätte schaden können. Um Christus willen. Und an diesen Mann zum Beispiel muss ich denken, wenn ich diesen Vers hier lese. Er wusste, wem er das verdankte. Und darum war es ihm eine Freude, dem Herrn damit zu dienen. Und so sollen wir es auch tun, mit dem, was Gott uns eben gibt. Ob wir nun reich oder weniger reich sind. Vers 18, gebiete Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, hilfsbereit zu sein, damit sie sich einen Schatz anhäufen als guten Grundstock. Man könnte auch sagen, als gutes Kapital, als guten Fonds, könnte man etwas freier übersetzen. Für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Offenkundig kann man also mit dem richtigen Einsatz seines Geldes doch etwas für die Zukunft tun. Lassen Sie uns das noch kurz von hinten aufdröseln, diesen Vers. Vers 19, Paulus sagt, damit sie das wahre Leben ergreifen, sagt er zu den bekehrten Reichen. Da sagt er, du bist gerettet. Du bist gerettet durch Jesus. Aber nun ergreife das Leben, das Jesus dir schon geschenkt hat. Nun leb das auch aus. Lebe schon heute mit Blick auf die Ewigkeit. Lebe schon heute im Licht der Ewigkeit. Darum geht es. Verlier dich nicht im Vergänglichen. Lass dich nicht von deinem Besitz besitzen. Sondern richte dein Augenmerk auf das Ewige und dann frage Gott, wie du jetzt mit deinem Geld umgehen sollst. Und wenn sie das befolgen, dann können die Reichen sich sogar mit ihrem vergänglichen irdischen Mammon einen unvergänglichen himmlischen Schatz ansammeln. Also wenn ihr euer Geld schon gewinnbringend und zukunftsträchtig anlegen wollt, sagt Paulus, dann bitte richtig und dann bitte nicht so amateurmäßig, wie die Heiden das tun. Dann bitte richtig im Blick auf die Ewigkeit. Und dann könnt ihr in der Zukunft, in der Ewigkeit mit einer satten Dividende rechnen. Und das ist dann eine Dividende, das ist dann ein Schatz, das ist dann ein Kapitalertrag, den euch keine Steuer mehr wegnehmen kann und den euch keine Motte mehr zerfressen kann, der ewig bleibt. Natürlich sagt Paulus nicht, dass sie sich den Himmel erkaufen können. Das ist auch nicht mehr nötig, denn die, an die er sich hier wendet, die waren Christen, die waren Bürger des Himmels. Die hatten das Bürgerrecht schon, aber die Bibel redet immer wieder von einem Lohn, den der Herr seinen Getreuen schenken will. Denen, die ihm hier treu dienen, will er einen Lohn geben. Und dieser Lohn kann zum Beispiel das Lob sein, dass der Herr Jesus, wenn wir ankommen, sagt, du warst ein treuer Knecht. Du hast deine Arbeit treu gemacht. Was gibt's Schöneres, als wenn der Herr uns das sagt? Dieser Lohn kann die Freude sein über Menschen, die wir dann dort wieder treffen werden, die auch durch unseren Dienst mitgerettet worden sind, wo der Herr unseren Dienst gebraucht hat, um diese Menschen zu retten. Was für ein Lohn, was für eine Freude, dass der Herr uns verantwortungsvolle Aufgaben in seinem Reich dann gibt, die es ja auch geben wird. Wir wissen nicht, wie der Herr sich seinen Lohn für uns ausdenkt. Es wird immer Gnade sein. Es wird immer unverdient sein. Aber er will uns reich beschenken. Und schauen Sie, eigentlich ist das gar nichts Besonderes, was Paulus hier von den Besitzenden erfordert. Sondern es ist nur ein Beispiel für diesen bekannten Grundsatz, dass wir einander gegenseitig dienen sollen mit der Gabe, die der Herr jedem von uns geschenkt hat. Petrus schreibt das mal. Er sagt in 1. Petrus 4, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Und wenn Gott dir unter anderem Geld als Gabe geschenkt hat, dann diene damit. Diene damit dem Herrn, diene damit deiner Gemeinde, diene damit der Mission und gebrauche das als eine Chance, die Gott gegeben hat. Wenn Gott dir besondere musikalische Fähigkeiten gegeben hat, wenn Gott dir die Chance geschenkt hat, gut zu formulieren, wenn Gott dir bestimmte handwerkliche Fähigkeiten gegeben hat, wenn Gott dir ein besonderes Verständnis für Menschen in Not geschenkt hat, wenn Gott dir besonders viel Zeit gegeben hat und ein Maß an Lebenserfahrung, dass du jetzt für ihn in die Waagschale werfen kannst, frage dich, was sind die Gaben, die der Herr dir geschenkt hat? Und dann bitte ihn, Herr, hilf mir, das einzusetzen für dich, um deinetwillen. Das Geld ist nur ein Beispiel von vielen. Alle Gaben, die Christus uns anvertraut, hat er uns gegeben, um uns daran zu erfreuen und ihm damit zu dienen und ihn damit zu ehren und unserem Nächsten damit Gutes zu tun. Und wir haben auch noch das Wort des Herrn Jesus im Ohr aus Lukas 12, Vers 48, wo er gesagt hat, wem viel gegeben ist. Und das gilt dann auch wiederum für Geld. Das gilt für Begabung, das gilt für Zeit. Wem viel gegeben ist, sagt der Herr Jesus, von dem wird auch viel gefordert werden. Von dem erwartet er auch viel. Und so, ihr Lieben, erweist sich das Geld am Ende nicht nur als große Gefahr, sondern vielmehr noch als großartige Möglichkeit. Als Möglichkeit, Jesus zu dienen und unseren Geschwistern zu helfen. Gutes tun, heißt es hier in Vers 18, reich sein an guten Werken. Und dann diese Formulierung, gerne geben, das ist das Motiv. Dass man nicht zähneknirschend gibt, sondern freigebig, das meint der Herr. Gib's gerne, sei großzügig, knausere nicht im Reiche Gottes, knausere nicht mit deiner Zeit, knausere auch nicht mit deinem Geld. Und Paulus hat im 2. Korintherbrief, das muss ich Ihnen unbedingt noch vorlesen, ein so positives Beispiel vor Augen. 2. Korinther 8, das sollten Sie sich zu Hause nochmal anschauen, ab Vers 1 eigentlich. Da berichtet er von den Gemeinden Mazedoniens und sagt, ab Vers 2, ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden. Obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte, haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie doch mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Wahrscheinlich hat Paulus gesagt, Leute, ihr habt doch auch nicht so viel, kommt, es reicht jetzt. Und sie haben gesagt, wir wollen aber noch mehr helfen. Und sie haben es voller Freude gegeben, weil es sie gedrängt hat, dem Herrn mit dem zu dienen. Gerne geben. Und dann das letzte Wort, was hier steht in Vers 18, behilflich sein. Das ist eigentlich zu harmlos übersetzt. Da steht wörtlich eigentlich mitteilsam sein. Teilen, was einem selbst gehört. Da steckt das Wort für Gemeinschaft drin, koinonikos. Und das bedeutet mitteilsam sein. Der Geber ist selbst persönlich beteiligt an seiner Gabe. Er macht nicht einfach nur mal so eine Überweisung, wo er einfach nur ein Formular ausfüllt und unterschreibt, mit ausgestreckter Hand, sondern hier ist gemeint mitteilsam, er teilt sich selbst mit, sein Herz steckt in dem, was er gibt. Es ist nicht nur einfach ein mechanischer Dauerauftrag, das ist ja auch schon nicht schlecht, aber es steckt auch in einem Dauerauftrag kann ein Herz stecken, das will ich gerne zugeben. Er teilt sich selbst mit, das ist nicht so eine distanzierte Mildtätigkeit, um das Gewissen zu beruhigen, sondern da gibt einer mit Herzblut sein Geld fröhlich zur Ehre Gottes. Und selbst wer wenig Geld hat, macht Jesus deutlich, soll sich als treuer Haushalter erweisen. Und er stellt uns als Beispiel, Sie wissen, was jetzt kommt, das Modell dieser opferbereiten Witwe vor Augen. Markus 12, Vers 41, die ihre Schärflein da in den Kollektenkasten schmeißt und eigentlich das gar nicht kann aufgrund ihrer finanziellen Gesamtsituation. Und Jesus sagt, schaut euch das an, schaut euch das Herz an, mit dem diese Frau gibt. Darum geht's dem Herrn, um das Herz, um die Herzenshaltung. Um die Herzenshaltung, mit der wir auch unsere Finanzen managen. Es geht dem Herrn Jesus letztlich nicht um dein Geld, sondern es geht ihm um dein Herz. Und darum sagt er in Matthäus 6, Vers 21 auch, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das heißt, hängst du an Jesus oder hängst du an deinem Geld oder hängst du an deinem Image oder hängst du an irgendwelchen anderen Vorstellungen. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Woran hängst du? Darum fragt der Herr Jesus nach unserem Schatz, damit wir uns Rechenschaft ablegen über unser Herz. Und er macht deutlich, dass unser Leben dann in die falsche Richtung läuft, wenn etwas anderes diesen Schatz in unserem Herzen ausmacht als der Herr Jesus selbst. Dann kommen die Prioritäten durcheinander, dann verlieren wir die Richtung. Aber wenn der Herr Jesus unser Schatz ist, wenn er wirklich unser Herr ist, wenn er unser Retter ist, dem wir unser Leben anvertrauen, und der Herr wird nur unser Retter, wenn wir ihn auch als unseren Herrn und König akzeptieren und anbeten, dann wird von ihm her alles andere in unserem Leben die richtige Zuordnung finden. Das Geld, unsere Begabungen, unsere Karriere möglicherweise, unser Familienleben, es wird alles von Jesus her seine gute Ordnung bekommen. Und es wird erfüllt werden nach seinem Willen. Und es wird ihm zur Ehre gereichen und es wird unseren Mitmenschen zum Segen sein und es wird uns selbst auch glücklich machen. Aber darauf kommt es an, dass der Herr dein Herz hat. Und darum fragt er nach deinem Herz. Das Geld war nur ein Testfall unter vielen. Aber es ist ein wichtiger Testfall, weil wir eben in unserem Alltag ständig damit zu tun haben. Und darum lassen Sie uns zum Schluss noch einmal diese 5 Basissätze festhalten, die der Herr uns durch sein Wort gibt, damit wir auch an dieser Stelle festen Boden unter den Füßen haben. Und damit wir uns immer wieder selbst korrigieren können, wenn wir den Eindruck haben, hoppla, du denkst in dieser Woche ein bisschen zu viel über das Geld nach. Du guckst ein bisschen zu häufig auf deinen Kontoauszug. Du schaust ein bisschen zu eifrig auf den DAX. Du machst dir ein bisschen zu viel Sorgen, wie du durchkommst. Dass wir dann uns diese 5 Basissätze immer wieder von Gott in Erinnerung rufen lassen. Erstens, Geld hat keine aufbauende eigene Kraft. Zweitens, Geld ist Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. Drittens, Geld kann süchtig machen. Viertens, Geld kann kurzsichtig machen. Aber fünftens, und das ist das Beste, Geld soll fröhlich zur Ehre Gottes benutzt werden. Dazu gebe der Herr uns Weisheit und seine Freude. Amen.